Herzlichen Dank für diese wunderschöne Musik und herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe vom Schatten zum Licht. Bevor ich heute Abend beginne, muss ich noch eine kurze Entschuldigung loswerden. Ich habe Ihnen ja gestern Abend erzählt, was für eine Katastrophenanfahrt ich gehabt habe. Bin mit dem ICE gekommen und offensichtlich habe ich vergessen, als ich gestern Abend hier stand, dass ich nicht mehr im ICE bin. Man hat mir so zwischen den Zeilen ganz freundlich angedeutet, dass die Berner sich gerne Zeit nehmen für die Worte, oder? Und ich hoffe, dass trotzdem jeder so wenigstens die Grundbotschaft gestern Abend verstanden hat. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend gleich in den Regionalbahn umsteigen kann. Vielleicht wird es irgendwas dazwischen. Schauen wir mal. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Abend wieder gekommen sind und auch alle jene jetzt begrüßen, die dort im Livestream sind und uns jetzt zugeschaltet sind. Gestern Abend waren schon eine ganze Menge Leute dabei und wir freuen uns, dass das technisch möglich ist, dass ihr uns auch zuschaut. Und wir laden euch ein, auch den Link vielleicht noch weiter zu verteilen an Menschen, die in der Ferne wohnen und hier nicht dabei sein können. Vielleicht noch eine kleine Einladung an alle, die jetzt vor dem Livestream sitzen, aber, sag ich mal, so im Umkreis von Bern leben. Es gibt noch eine Sache, die besser ist, als vor dem Livestream zu sitzen, und das ist nämlich, hier dabei zu sein. Unter anderem deswegen, weil es einige Dinge gibt dieser Vortragsreihe, die über den Livestream nicht übertragen werden können. Zum Beispiel die sehr interessante Prophetie-Expo, die hier aufgestellt ist, mit vielen, vielen interessanten Informationen, die man sich anschauen kann, einigen interessanten Repliken von archäologischen Funden, dann natürlich viele nette Menschen, die man hier kennenlernen kann. Und auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da möchte ich uns alle einladen, machen Sie von der Gelegenheit Gebrauch. Draußen vor der Tür, hier drinnen vor der Tür, bevor man rausgeht, ist so eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir werden jeden Abend die interessantesten ausgewählten Fragen dann hier beantworten. Und das ist eine ganz tolle Gelegenheit, vielleicht mal auch die Frage loszuwerden, entweder zum Thema oder die man schon immer mal fragen sollte. Nun, unser Thema heute ist eines der vielleicht profundesten Fragen, die Menschen überhaupt haben können. Lieber Gott, böse Welt, die Frage, die sich so viele Menschen stellen und schon seit Jahrtausenden gestellt haben, wenn es einen liebevollen Gott gibt, warum erleben wir ganz offensichtlich so viel Böses und so viele Katastrophen und so vieles, was nicht mit so einem lieben Gott übereinzustimmen scheint. Und wir wollen uns den Fragen stellen und wir wollen vor allem auch interessante Antworten aus dem Wort Gottes, aus der biblischen Prophetie auch erarbeiten. Da das natürlich ein sehr wichtiges geistliches Thema ist, wollen wir auch heute Abend nicht beginnen, ohne vorher kurz gebetet zu haben. Sie können gerne dazu sitzen bleiben, wenn Sie möchten. Ich werde ein kurzes Gebet zum Anfang sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir auch heute Abend hier zusammenkommen dürfen, um uns Gedanken zu machen. Heute ganz besonders über dich, wer du bist und wie du bist und wie wir diese Information einordnen können in eine Welt, die so aus den Fugen geraten scheint. Und wie wir vor allem mit dieser Information eine tatsächliche, bedeutungsvolle, lebendige Beziehung zu dir haben können. Wir haben gestern von Daniel, dem Propheten, gehört, dass er so eine Beziehung zu dir hatte, dass er gebetet hat, dass er dein Wort gelesen hat und dass du mit ihm kommuniziert hast. Und wir möchten heute mehr über dich erfahren und bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Im Namen Jesu. Amen. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wo ist Gott? Die Frage nach dem Übernatürlichen packt die Menschen seit Menschengedenken. Und die Frage, wie ein liebender Gott das Elend dieser Welt zulassen kann, ist genauso alt wie das Elend dieser Welt. In der Religion und in der Philosophie hat sich der technische Begriff Theodizee eingebürgert. Wo man begründen will, wie man Gottes Gerechtigkeit und Güte rechtfertigen kann angesichts des Leides und der Welt. Und viele kluge Bücher sind geschrieben worden, viele tiefsinnige Gedanken formuliert worden. Aber vieles von dieser Philosophie wird doch recht bedeutungslos, wenn man selbst persönlich mit dem Leid konfrontiert ist, wenn man selbst die Diagnose Krebs gestellt bekommt, wenn der eigene Sohn im Autounfall tödlich verunglückt ist, wenn das eigene Haus abgebrannt ist, und wir könnten viele, viele andere Beispiele konstruieren oder auch aus dem Leben tatsächlich ziehen. Wenn das Leben uns einen Strich durch die Rechnung macht, dann stellt sich die Frage mit unverminderter Härte: Lieber Gott, warum? Viel hat damit zu tun, welche Idee wir von Gott haben. Und das Elend und das Leid und die Frage, wie Gott dazu steht, die ist schon sehr alt. Schon die alten Babylonier, von denen wir gestern ja einiges gehört haben, hatten sich so ihre Gedanken gemacht. Und für sie war die Sache ganz klar: In einer bösen Welt kann man auch den Göttern nicht wirklich trauen. Die sind zwar mächtig, stärker als die Menschen, haben übernatürliche Fähigkeiten, aber Marduk und Nebu und Ishtar und Sin und wie sie alle heißen, waren eigentlich ziemlich gewiefte, grausame, ehebrechende Monster. Und die alten Epen der Babylonier und der Sumerer berichten davon. Hier eine Kaltschrifttafel des alten Epos Enuma Elis, wo beschrieben wird, wie die Götter sind und wie sie die Menschen gemacht haben. Ein anderes Epos, das Atramchasis-Epos, beginnt mit diesem bezeichnenden Satz: als die Götter noch Menschen waren. Und dann wird beschrieben, wie es den Göttern mal auch irgendwie schlecht ging, wie sie so viel zu arbeiten hatten und wie sie dann auf die Idee kamen, sie wollen nicht mehr arbeiten, sie wollen nicht mehr sich abmühen, sie möchten eine Rasse von Wesen schaffen, die für sie arbeitet. Und dann haben sie dann den Lehm genommen und den aus dem Staub der Erde, interessanterweise, nicht wahr, Menschen erschaffen als ihre billigen Arbeitssklaven. Ganz interessant, wenn man das mit der Bibel vergleicht, denn auch dort wird der Mensch aus dem Staub gemacht, aber nicht als billiger Arbeitssklave, sondern als Vizekönig. Aber für die Babylonier war klar, wir sind nur die billigen Arbeitskräfte für die Götter. Und dann kannten sie die Geschichte, die kommt auch im Gilgamesch-Epos vor: Als dann die Menschen zu laut waren, haben sich die schlafenden und faulenzenden Götter im Himmel gestört gefühlt, und wie ein schlechter Vermieter haben sie dann einfach sich aufgeregt und mit einer großen Sintflut die Menschen alle ausgerottet. Bis auf ein paar wenige, nicht wahr, Utnapashtim, und ein paar wenige, die in einem kleinen Boot, in einem Kasten überlebt haben. Das ist so die babylonische Variante der Noah-Geschichte. Auch die Griechen machten sich Gedanken, und auch sie hatten eine ganze Reihe von Göttern, die waren auch nicht anders als die babylonischen oder die ägyptischen Götter, die hatten nur andere Namen. Und auch diese Götter waren eigentlich nicht wirklich liebevoll, sondern ziemlich durchtrieben. Die trieben Inzest, die trieben Intrigen, die haben gemordet, die haben alles Mögliche getan, bis irgendwann einige der klugen Philosophen sich darüber Gedanken gemacht haben. Und einer meiner Lieblingsphilosophen, der Xenophanes, der hat dann Folgendes gesagt: Alles haben Homer und Hesiod den Göttern angehängt, was beim Menschen Schimpf und Schande ist: Stehlen, Ehebrechen und sich gegenseitig betrügen. Ihm fiel auf, dass die ganzen Geschichten von den Göttern wie ein Spiegel dessen waren, was eigentlich in der Gesellschaft der Menschen stattfand. Und so hat er dann diesen eindrücklichen Satz geprägt: Wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie wie Pferde aus. Soll heißen, und da war ziemlich auf den Punkt: Die Menschen haben sich einfach diese Götter ausgedacht und haben ihre eigene Schlechtigkeit so in die übers Übernatürliche so hinein transportiert und haben das so abgebildet in der Götterwelt. Aber Xenophanes, als er darüber nachdachte, kam zu dem Schluss: Das kann doch nicht alles sein. Wir können doch nicht einfach nur unsere eigene schlechte Gesellschaft auf den Himmel projizieren. Und so kam er zu dem interessanten Schluss: Kein Christ, von der Bibel keine Ahnung, ein einziger Gott unter Göttern und Menschen der Größte, weder an Gestalt, den Sterblichen ähnlich, noch an Gedanken. Beim Nachdenken über diese Frage kam er zu dem Schluss: Es muss diesen einen Gott geben, der so anders ist als die Menschen oder das, was wir so als Götter bezeichnen. So Xenophanes, der Philosoph Griechenlands. Und ja, jahrhundertelang ist diese Frage diskutiert worden. Dann im 18. und 19. Jahrhundert bekam sie eine völlig neue Wendung. Denn zum ersten Mal kamen Menschen auf den Gedanken, vielleicht gibt es ja gar keinen Gott. Und das Böse ist keine moralische Instanz, sondern lediglich das Resultat von chemischen Reaktionen. Ja, da hat man dann gesagt, nicht wahr, in der Evolutionstheorie, dass da Dinge sterben, das ist einfach Naturgesetz, das gehört zum Leben dazu. Und das hat viele Menschen überzeugt. Aber wenn man mal so richtig ungerecht behandelt worden ist und wenn man mal so wirklich hinters Licht geführt worden ist oder betrogen worden ist, dann fällt es schwer zu glauben, dass all das Leid, was man erlebt hat, lediglich das Naturprodukt ein paar chemischer Reaktionen ist. Wenn man mit dem Leid konfrontiert ist, dann reicht diese Erklärung nicht aus, mal davon abgesehen, dass sie ohnehin auf viel zu wackeligen Füßen steht. Gestern Abend haben wir gesehen, dass am Ende aller menschlichen Weisheit und am Ende aller menschlichen Erklärungsversuche ein Gott steht, der eingreifen kann, wenn alle Experten, auf die wir vertrauen, am Ende sind. Daniel hatte dem Großkönig Nabukodonosor II. Gesagt, es gibt einen Gott im Himmel. Und mit dieser Grundlage wollen wir heute uns dieser Frage nähern und wir wollen sie gründlich anschauen. Und ich möchte am Anfang dieses Abends mit einem Gleichnis sozusagen beginnen, das uns helfen soll, ein bisschen besser dieses Thema von dem Bösen zu erfassen. Ich bin kein Mediziner, sage ich gleich, aber vielleicht können Sie mir helfen, was man hier auf diesem Röntgenbild hier sehen kann. Weiß jemand, was das sein könnte? Also das hier. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Das ist ein Tumor, das ist Krebs. Ich möchte heute mit dem Beispiel von Krebs am Anfang etwas illustrieren, was dann im Laufe des Vortrags immer deutlicher werden wird. Was ist eigentlich Krebs? Ein Tumor, lateinisch Tumorschwellung, ist eine anormale Vergrößerung eines Gewebes. Eine weitere präzise Bezeichnung ist Neoplasie oder Neubildung, das ist griechisch. Sie entsteht, wenn sich körpereigene Zellen, Achtung, merken, abspeichern, eigenständig, fortschreitend und überschießend teilen. Ich habe vor kurzem mit einem Wissenschaftler der Universität Tübingen, der dort forscht an bestimmten Krebsprojekten, gesprochen. Und was er mir sagt, ist ganz interessant. Er sagt, das beginnt damit, dass die Zelle den eigenen Code, den DNA-Code, das Gesetz des Lebens sozusagen, nicht mehr richtig abliest. Und wenn diese Zelle diesen Code, der da eigentlich eingebaut ist, nicht mehr richtig abliest, dieses Gesetz des Lebens nicht mehr richtig beachtet, fängt sie an genau mit dieser eigenständigen, fortschreitenden Teilung. Der Begriff Krebs steht für bösartige, sogenannte maligne Tumore. Krebszellen dringen in umliegendes Gewebe ein. Also sie bleiben nicht dort, wo sie sind, sondern sie verbreiten sich. Bitte auch merken, sie zerstören und verdrängen es dabei und sie können Absiedelungen in anderen Geweben und Organen bilden, die sogenannten berühmten Metastasen. Krebszellen, das fand ich sehr interessant, sind extrem wandlungsfähig. Auch merken, sie können sich durch immer neue Veränderungen in ihrem Erbmaterial in sehr kurzer Zeit an neue Bedingungen anpassen. Tumorgewebe, das aus Zellen eines bestimmten Organs entstanden ist, kann genetische Programme nutzen, die eigentlich nur in ganz anderen Organen oder Gewebetypen aktiv sein sollten. Ein Beispiel ist die Metastasierung. Damit, und das fand ich besonders interessant, damit Krebszellen streuen können, müssen sie verschiedene Eigenschaften von gesunden Zellen verlieren und andere hinzugewinnen. Hierbei nutzen sie Krebszellen, zum Beispiel das Lymphozyten-Wanderprogramm. Sie nehmen Eigenschaften wandernder, weißer Blutkörperchen an. Mit anderen Worten, mal auf ganz primitiv Deutsch runtergebrochen, die Krebszelle erweckt den Eindruck und sagt, ich bin ein gutes, weißes Blutkörperchen, lasst mich durch. Und hinter dieser Maske, hinter dem vermeintlichen weißen Blutkörperchen, das so wichtig ist unserem Körper, verbirgt sich eine Krebszelle, die es auf Zerstörung abgesehen hat. Nun, der Wissenschaftler aus Tübingen, der hat mir erzählt, dass biologisch gesehen eine Krebszelle in sich eigentlich, und das ist sehr interessant, unsterblich ist. Sie ist unsterblich. Das Problem ist nur, ihre Eigenschaften führen dazu, dass am Ende der Körper, von dem es Teil ist, stirbt. Und damit wird auch die unsterbliche Krebszelle ihrem eigenen Untergang zugeführt. Sie können getarnt als wichtige Immunzellen unbemerkt in den Lymphbahnen fortbewegen und in andere Gewebe eindringen. Wie wandlungsfähig Krebszellen sind, zeigt auch die Schnelligkeit, mit der Krebszellen gegenüber einer Chemotherapie resistent werden können und dann nicht mehr auf die Behandlung ansprechen. Also die Idee ist, so eine Krebszelle ist für einen bestimmten Zeitpunkt noch, das ist noch umkehrbar, man kann noch etwas tun, aber irgendwann ist eine Krebszelle resistent und dann hilft die Behandlung nicht mehr. Das haben wir nochmal, genau so. Nun, warum erzähle ich Ihnen das? Ich glaube, der Krebs, wie wir ihn im menschlichen Körper vorfinden, ist ein sehr passendes, in vielerlei Hinsicht passendes Beispiel, um zu erklären, was eigentlich das Böse ist und wie das alles mit Gott zusammenhängt. Die Frage ist also, warum gibt es all das Leid? Warum gibt es Krieg und Mord und Hungersnöte und Seuchen und Einsamkeit und Verlassenheit und Tod und Schmerz und all das? Eine meiner Thesen heute Abend ist, all das sind Folgen eines Krebsgeschwüres, eines geistlichen Krebsgeschwüres, über das wir heute noch mehr erfahren werden. Jesus selbst hat sich dieser Frage angenommen, denn Jesus hat nicht über Nebensächlichkeiten und philosophische Spitzfindigkeiten gesprochen. Jesus hat immer die Fragen angesprochen, die die Menschen wirklich hatten. So auch hier in Matthäus 13. Und Jesus war ein Meister des Erklärens. Er hat immer gerne Gleichnisse und Beispiele genommen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Und jetzt Achtung, woher hat er denn das Unkraut? Können Sie sehen, dass das präzise unsere Frage ist, wenn der Hausherr nur guten Samen ausstreut und nichts als guten Samen verteilt hat, warum sehen wir Dorn und Disteln? Woher kommt das Unkraut? Es ist präzise die Frage, die Millionen Menschen seit Tausenden von Jahren immer wieder gestellt haben. Gott, wenn du so gut bist und nur Gutes ausgestreut hast, woher kommt das Unkraut? Woher kommen die Dornen und Disteln? Wie ich gesagt habe, es sind Bücher geschrieben worden, Bände voll. Philosophen haben sich Jahrzehnte Gedanken gemacht. Aber Jesus war in der Lage, diese Frage in 5 Worten zu beantworten. Er gibt eine 5-Wort-Antwort auf eine der profundesten und tiefgehendsten Fragen, die Menschen jemals gestellt haben. Hier ist seine Antwort. Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. 5 Worte, Frage beantwortet. Hoffentlich haben Sie noch ein paar mehr Fragen jetzt. Jesus sprach, obwohl das Neue Testament griechisch geschrieben ist, Jesus sprach natürlich aramäisch. Und auf aramäisch und hebräisch ist das Wort Feind Satan. Das kennen Sie wahrscheinlich von Satan. Aber damals war Satan durchaus ein allgemeiner Begriff für jeden Feind. Mit anderen Worten, wenn Sie zu Hause mit ihrem Nachbarn im alten Israel Streit hatten und der den Gartenzaun falsch gesetzt hat, nicht wahr? Und man streitet sich mit dem und dann denkt man, das ist mein Feind, dann hat der alte Israelit gesagt, du bist mein Satan. Du bist mein Satan. Frage: Wenn also Jesus uns sagt, dass Gott einen Feind hat, was hat dann Gott auf jeden Fall auch noch, wenn er einen Feind hat? Hoffentlich hat er Freunde, ja. Das sagt übrigens bei jedem Vortrag jemand, das ist hoffentlich, aber es könnte ja theoretisch sein, dass er nur einen Feind hat und keine Freunde. Also wenn man einen Feind hat, was hat man auf jeden Fall automatisch auch? Wenn man einen Feind hat? Man hat ein Problem, genau. Man hat eine Auseinandersetzung, oder? Man hat einen Konflikt. Denn wenn ich einen Feind habe, der Feind ist ja eine Person, aber wenn ich einen Feind habe, dann habe ich auch einen Konflikt, eine Auseinandersetzung, ein Problem, einen Streit, einen Krieg, einen Kampf, welches Wort wir auch immer verwenden wollen. Und über diesen Kampf, diesen Konflikt, diesen Streit Gottes mit einem Feind wollen wir heute Abend sprechen. Dazu möchte ich Sie heute entführen, nicht in den alten Orient, wie gestern, sondern in die östliche Ägäis. Dort auf dieser wunderschönen Insel, auf der Insel Patmos, macht man heute Urlaub. Vor 2000 Jahren war das keine Urlaubsinsel, sondern die Gefängnisinsel des Römischen Reiches. Sozusagen das Alcatraz des Romanum Imperium. Imperium Romanum. Und auf dieser Insel wurden nur die schwersten Verbrecher festgehalten, also Leute, die Hochverrat begangen haben, Schwerstkriminelle und Johannes, der Jünger Jesu. Sein Verbrechen bestand darin, Christ gewesen zu sein. Das war übrigens tatsächlich im Römischen Reich per Senatsbeschluss, wie man heute vermutlich weiß, ein Verbrechen. Und da er nicht abschwören wollte, hat man ihn dort auf diese Gefängnisinsel gebracht. Johannes war ebenfalls ein Prophet, so wie Daniel, von dem wir gestern gehört haben. Und er hat ein Buch geschrieben, von dem wir immer wieder auch hören werden. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ein Buch, das quasi eine Zwillingsschwester, so ein Zwillingsbruder vom Buch Daniel. Und in diesem Buch Offenbarung, das unglaublich interessant ist, ich liebe das Buch, werden aber in dieser Serie natürlich nicht alles davon behandeln können. Mitten im Zentrum, quasi dort, wo es um die wichtigsten Dinge geht, so direkt im Herzen des Buches, sieht Johannes etwas über diese Auseinandersetzung, die Gott hat. Er sagt, und es entstand ein Kampf im Himmel. Frage: Wenn Sie in Bern auf der Fußgängerzone Leute fragen würden, was sind ihre Assoziationen mit dem Himmel? Was würden wohl die Menschen so mit Begriffen, mit welchen Begriffen würden die Menschen wohl den Himmel verbinden? Frieden, Freude, Hafenklänge, paradiesische Zustände. Niemand von uns denkt automatisch beim Wort Himmel an Krieg oder an Kampf. Da denken wir eher an Wüstensand im Nahen Osten oder so, ja? Aber die Bibel sagt hier, es entstand ein Kampf dort, wo wir normalerweise nur blauen Himmel und singende Engelchöre vielleicht vermuten würden. Ein Kampf im Himmel. Interessant ist auch, dass das Wort oder der Text sagt, und es entstand. Wenn es heißt entstand, bedeutet das logischerweise, es war nicht immer da. Also eins ist ganz sicher, dieser Kampf ist nicht seit Ewigkeiten schon präsent, er ist irgendwann entstanden. Die Fernostasiaten haben leider nicht, zum Glück, nicht recht, wenn sie Yin und Yang sagen, weiß und schwarz gehört alles zusammen, war schon immer da. Nein, 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 es war am Anfang nur weiß. Und dann kam schwarz dazu. Nun, warum? Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Wir sehen, in diesem Kampf gibt es nicht 3, 4 oder 5, sondern genau 2 Parteien. Einen sogenannten Michael und ein paar Engel und einen Drachen und seine Engel. Und von diesem Drachen heißt es und seinen Engeln, sie siegten nicht. Sie haben also verloren und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen bei solch prophetischen Texten, was bedeutet das? Steht der Drache vielleicht für China? Nein. Wenn man wissen will, was prophetische Symbole bedeuten, dann haben wir gestern gelernt, ist es nicht unsere Aufgabe, eine eigenmächtige Deutung zu geben, sondern wir müssen die Bibel sich selbst erklären lassen. Im Fall des Drachen ist das ganz einfach, denn schon der nächste Vers gibt uns die Antwort und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan, Feind genannt wurde. Da haben wir ihn, das ist der Feind, der Drache. Der große Drache ist dieser Feind, der Teufel, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es genau dieser Satan, den Jesus meinte, denn Jesus muss offensichtlich damals dabei gewesen sein, denn er hat selbst seinen Jüngern gesagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der muss im Himmel gewesen sein und ist aus dem Himmel geworfen, weil er, wie Johannes sagt, den Krieg im Himmel verloren hatte. Also irgendwie muss dieser Satan, dieser Feind hier eine entscheidende Rolle gespielt haben. Aber bevor wir da weitergehen, eine andere Frage. Wer ist denn dieser Michael? Und vielleicht muss ich noch eine Sache kurz ergänzen. Das griechische Wort für Kampf ist Polemia. Gibt es irgendein deutsches Wort, das so ähnlich klingt wie Polemia? Polemik, ja, polemisch. Und wenn jemand polemisch ist, wenn man eine Polemik hat, womit kämpft man dann? Mit Worten, mit Gedanken, oder? Das heißt, dieser Kampf im Himmel ist jetzt weniger sich vorzustellen wie Star Wars, wo die Engel jetzt mit Lichtschweren aufeinander eingedroschen haben, sondern dieser Kampf im Himmel ist vor allem eine Auseinandersetzung von Ideen, von Gedanken, von Ideologien. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Also wir haben den Drachen, wir haben Michael. Und die Frage ist, wer ist Michael? Und hier haben wir eine gute Gelegenheit, einmal zu zeigen, wie man gutes Bibelstudium macht, wie man Vers mit Vers vergleicht. Diese Frage klärt sich, wenn man drei verschiedene Verse schön aneinander reiht. Und wir werden gleich sehen, wie die Bibel sich wunderbar erklärt. Also, wer ist Michael? Wir brauchen drei Verse und dann können Sie mir sagen, wer Michael ist. Erstmal heißt es von Michael, er ist der Erzengel. Nun, der Erzengel, der heißt nicht Erzengel, weil er aus Erz ist, sondern der Erzengel heißt Erzengel, weil er über den Engeln steht. Das ist so ein bisschen wie der Erzbischof in der katholischen Kirche, der steht auch über den Bischöfen. Also der Erzengel ist der, der quasi Engel befehligt, ein Befehlshaber, ein Leiter der Engel sozusagen. Und Michael ist der einzige in der Bibel, der mit diesem Titel benannt wird. In der Tradition gibt es auch noch viele andere, aber in der Bibel wird nur der Michael als Erzengel bezeichnet. Und dann heißt es von diesem Erzengel in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels, Klammer auf, Michael, und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden auferstehen. Also hier wird uns gesagt, wenn der Michael, der Erzengel, ruft, stehen die Toten auf. Jetzt brauchen wir noch einen dritten Vers und der ist in Johannes 5. Da heißt es, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Also fassen wir zusammen. Michael ist der Erzengel. Wenn der Erzengel ruft am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt, dann stehen die Toten auf. Und Jesus sagt, die Toten stehen auf, wenn wer ruft? Wenn der Sohn Gottes ruft. Also Schlussfolgerung, wer ist Michael? Er muss der Sohn Gottes sein. Ganz offensichtlich. Was die Frage bringt, warum schreibt da Johannes das nicht einfach? Warum sagt er nicht, Jesus kämpfte gegen den Drachen? Wäre doch viel einfacher, oder? Nun, das Tolle an der Bibel ist, die wichtigsten Dinge sind immer sofort gleich zu verstehen, aber dann gibt es auch ganz viele Dinge, wo man graben kann und suchen kann und immer wieder Neues entdeckt. Und über Jesus ist es so, dass Jesus in der Bibel sehr viele verschiedene Namen hat. Er wird genannt Jesus, Christus, Immanuel, Lord Zebaoth, Herr Zebaoth. Er wird genannt das Licht, das Brot. Es gibt unglaublich verschiedene Titel und Namen von Jesus und Michael ist dort einer von diesen. Die Frage ist also, warum hat der Johannes an der Stelle nicht seinen Lieblingstitel von Jesus verwendet? Das Wort. Wäre auch schön gewesen, nicht wahr? Es entstand ein Kampf im Himmel, das Wort kämpfte gegen den Drachen. Oder das Lamm, auch ein Titel von Jesus. Es entstand ein Kampf im Himmel, das Lamm kämpfte gegen den Drachen. Hätte man auch eine tolle Predigt draus machen können. Aber Johannes entschied sich zu schreiben, Michael kämpfte gegen den Drachen. Das bringt uns zur Frage, wenn Michael der Sohn Gottes ist, was ist die Bedeutung des Namens Michael? Und das ist recht einfach herauszufinden. Michael bedeutet, wer so ist wie Gott oder wer ist wie Gott. Da wird eine Ähnlichkeit postuliert. Da wird gesagt, dass der Michael so ist, wer so ist wie Gott. Nun, das bringt eine nächste Frage mit sich. Wenn ich Ihnen sage, Lukas ist wie Clemens, können Sie mit der Aussage was anfangen? Unter welcher Voraussetzung können Sie was damit anfangen? Wenn Sie Clemens kennen, nicht wahr? Ja? Wenn Sie wissen, wer Clemens ist und wie Clemens ist, dann macht die Aussage sehr viel Sinn. Wenn ich aber Clemens nicht kenne, welche Frage muss ich stellen? Wie ist Clemens? Wer ist Clemens? Wie ist Clemens? Wenn also es hier heißt von Michael, der so ist wie Gott, schließt sich die automatische Frage an, die uns eigentlich dorthin führen soll, wie ist Gott? Und auf diese Frage hat die Bibel eine so simple Und so unglaublich schöne Antwort, dass niemand das besser in Worte fassen konnte als eben jener Johannes. Er sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Er sagt nicht, Gott hat Liebe. Er sagt nicht, Gott beinhaltet Liebe. Er sagt nicht, Gott entscheidet sich immer wieder, Liebe zu sein. Er sagt, Gott ist Liebe. Mit anderen Worten, da gibt es nichts an Gott, was nicht durch Liebe definiert ist. Gott ist Liebe. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen in der Welt umsieht, sieht man davon eine ganze Reihe von Beweisen. Nun, unsere Welt ist bei weitem kein Paradies mehr. Vielleicht kann man das so illustrieren. Stellen Sie sich vor, gibt es in Bern ein Kunstmuseum? Ich habe gar nicht geschaut. Ein Kunstmuseum, okay. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Berner Kunstmuseum und da hängen da neue oder alte Meister? Alte Meister, gut. Dann nehmen wir einen alten Meister, der so ein schönes Bild gemalt hat, ja? Und irgend so ein Kunstbanause kommt und entscheidet sich, Graffiti über diesen alten Meister drüber zu sprühen. Und wenn Sie das Bild sehen, ist es ein Jammer. Aber der hat natürlich nicht jeden einzelnen Zentimeter mit Graffiti bedeckt. Wenn man so zwischen dem Graffiti sieht, sieht man immer noch genügend Beweise, dass der eigentliche Maler ein großer Meister gewesen ist, oder? Und genauso ist es in unserer Welt. Wir sehen das Graffiti der Sünde, wir sehen das Elend, wir sehen das alles. Aber wenn man zwischen den Zeilen sieht, sieht man noch genügend Beweise für ursprüngliche Schönheit und Perfektion. Und möchte mich ja nicht anbiedern, aber die Schweiz hat eine ganze Menge davon zu bieten. Ich mache mit meiner Frau öfter mal gerne Urlaub in der Schweiz. Aber die Frage ist jetzt, wenn Gott die Liebe ist, was genau ist eigentlich Liebe? Wir sagen, ich liebe meine Frau und dann sagen wir, ich liebe diesen Schokopudding und meinen hoffentlich zwei verschiedene Dinge. Das Wort Liebe ist heute weit gedehnt. Und wenn wir sagen, Gott ist die Liebe, gibt es Menschen, die sagen das und meinen völlig verschiedene Dinge. Es ist an der Zeit, sich Gedanken zu machen, was meint die Bibel, wenn sie sagt, Gott ist die Liebe. Eine schöne Passage kommt von Paulus. Die Liebe ist langmütig und gütig. Ich weiß nicht, woran Sie denken. Weiß jemand, was langmütig eigentlich bedeutet? Ein altes Wort. Was bedeutet langmütig? Langmütig? Geduldig. Ich weiß nicht, ob Sie bei Gott an Geduld denken würden. Denn wenn es heißt, die Liebe ist langmütig, dann können wir immer einsetzen, Gott ist langmütig. Gott ist gütig, denn Gott ist die Liebe. Gott ist langmütig, Gott ist gütig. Also wenn ich beim Wort gütig, habe ich immer so die Assoziation von so einem ganz liebevollen, netten, älteren Herrn, der keiner Fliege was zuleide tun kann. So gütig, so mit so einem Lächeln auf dem... Vielleicht ist auch... Egal. Vielleicht haben Sie eine andere Assoziation bei gütig. Gott ist gütig. Es geht weiter. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Übertragen, Gott denkt nicht an sich selbst. Das ist richtig schwer zu fassen für uns Menschen, weil dieser Gedanke uns so fremd ist. Uns ist das völlig fremd, dass jemand vielleicht immer handelt und nicht dabei an sich denkt. Aber ganz ehrlich, so nebenbei gesagt, ich glaube, wenn Gott zuerst sich fragen würde, was springt für mich dabei heraus, hätte er vielleicht diese Welt nie geschaffen. Unter volkswirtschaftlichen Grundsätzen, wie viel investiere ich, wie viel bekomme ich raus? Kein guter Deal. Aber Gott denkt nicht so. Und das ist vielleicht der Grund, warum viele Menschen sich gar nicht das vorstellen können, dass es so einen Gott gibt, weil das so anders ist, als wie wir normalerweise meistens leben. Für mich allerdings einer der besten Beweise, dass dieses Buch inspiriert sein muss. Denn auf so eine Idee sind die Babylonier und die Griechen mit ihren selbstgemachten Göttern nie gekommen. Ihre Götter sahen immer nur so aus wie sie selbst. War nur ein bisschen mächtiger. Und dann heißt es, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Gott lässt sich nicht erbittern. Wir sind nach 15 Minuten Tagesschau fertig mit der Welt und wollen nichts mehr zu tun haben mit diesem ganzen Elend. Gott schaut 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, tausende von Jahren auf diesem Planeten und sieht all das, was wir sehen und noch viel mehr. Und er hat immer noch nicht aufgegeben. Er lässt sich nicht erbittern. Er wird nicht verbittert und sagt, ich will nicht mehr, ich bin frustriert. Weiter heißt es, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Merken wir uns das. Nun, Frage. Wie oft ist Gott eigentlich so? Jeden 7. Tag? Immer wenn er Urlaub hat? immer wenn es mir gut geht? Wie oft ist Gott die Liebe? Die Antwort der Bibel ist sehr interessant. Gott sagt, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Er ist immer derselbe. Noch etwas, das wir kaum fassen können. Er ist immer die Liebe, er ist die Liebe und er ist es immer. Jakobus sagt uns, dass bei Gott keine Veränderung ist. Nun, wie nennt man etwas, das sich unter allen Umständen niemals ändert? Hat jemand von euch zufällig einen Stift? Ein Stift? Ah, danke schön, wunderbar, fantastisch. Wie nennt man etwas, das sich unter allen Umständen niemals ändert? Also, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier diesen Stift fallen, loslasse, was wird passieren? Sicher? Tatsächlich. Wenn ich mich hier hinstelle und ihn loslasse, was passiert dann? Ja, aber noch, okay. Wenn Sie alle die Augen zumachen und es draußen regnet, was passiert dann? Wenn wir das Licht anmachen, wenn hier 300 Leute drin sind, wenn wir uns alle auf den Kopf stellen, unter allen Umständen wird dieser Stift fallen, oder? Warum? Warum fällt der Stift? Es gibt ein Gesetz, das Gesetz der Schwerkraft. Wenn etwas unter allen Umständen immer so ist, dann nennen wir es eine Gesetzmäßigkeit. Und die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft beschreibt die Schwerkraft. Nun, wenn Gott die Liebe ist und er unter allen Umständen, was immer passiert im Universum, immer die Liebe bleibt, dann könnte man das ja eine Gesetzmäßigkeit nennen. Quasi das Gesetz Gottes. So sagt der Paulus, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Weil Gott sich niemals ändert und immer die Liebe ist, kann man von einem Gesetz sprechen, das ihn beschreibt. Das Gesetz Gottes beschreibt Gott genauso wie das Gesetz der Gravitation die Gravitation beschreibt. Und deswegen hat Jesus, wenn er über das Gesetz Gottes gesprochen hat, es immer zusammengefasst als Liebe. Und das kann man hier nachlesen. Interessant ist, dass gleichzeitig dieses Gesetz auch das Gesetz der Freiheit genannt wird. Warum? Die Pflanze der Liebe wächst nur auf einem Boden. Und das ist der Boden der Freiheit. Ohne Freiheit keine Liebe. Wenn Sie Ihre Frau lieben und aus Liebe sie anketten zu Hause und sie einsperren und ihr immer alles geben, was sie braucht, wird Ihre Frau den Eindruck haben, oder werden Sie dann den Eindruck haben, dass Ihre Frau sie liebt, weil sie sie ja nie verlässt? Eher nicht, oder? Die nordkoreanischen, anders gefragt, der nordkoreanische Diktator, ich glaube nicht, dass er überzeugt ist, dass sein Volk ihn liebt. Sie haben keine Freiheit. Aber die Bibel sagt, Gott ist die Liebe, deswegen muss es bei Gott Freiheit geben. Nun, jetzt ist die Frage, wie kam es dann zum Krieg? Wir haben ja gelernt, es gibt dort einen Feind, einen Satan. Und der kämpfte eben nicht gegen Immanuel, Gott ist mit uns, oder gegen Jesus, der Retter, sondern er kämpfte eben gegen Michael, Jesus in seiner Funktion, als der so ist wie Gott. Das heißt, Satan kämpfte eigentlich gegen den Charakter, das Wesen Gottes. Und wir haben ja gesagt, es waren zwei unterschiedliche Ideen in diesem Kampf. Schauen wir uns mal an, was war die Idee, was war die Ideologie dieses Satan? In Jesaja 14 wird uns gesagt, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Das steht in der lateinischen Vulgata Lucifer, da kommt der Name Lucifer her, der Lichtträger. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation. Jetzt Achtung, jetzt kommt, was er gedacht hat. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, in der biblischen Anatomie schlägt das Herz hier oben. Ja, die Bibel spricht von den Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Was ist das Schlüsselwort in diesen Versen? Ich, empor, hinauf, auffahren, ich, hinauf, hinauf, hinauf. Das ist Satanismus. Heute denken wir, Satanismus ist, wenn Leute irgendwie so völlig verpeilt mit gruseligem Haar auf einem Friedhof stehen und irgendwelche Rituale machen. Der Luzifer sah ganz schön aus im Himmel. Ganz weiß. Die Idee des Luzifer war, ich werde jetzt mich um mich selbst kümmern. Warum? Weil offensichtlich Gott es nicht das Beste für mich im Sinn hat. Ich werde jetzt für meine Rechte kämpfen, von denen ich meine, dass ich sie haben sollte. Ich. Interessanterweise haben wir gerade gelesen, dass er sagte, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Und in der biblischen Prophetie, wie man hier sehen kann, ist der Stern oder die Sterne ein Symbol für Engel. Und wenn der Luzifer sagt, ich will meinen Thron über die Sterne erhöhen, welche Position wollte er? Er wollte über den Engeln sein. Das heißt, er wollte welche Position? Er wollte Erzengel sein. Er wollte Michaels Position. Er wollte Jesus verdrängen. Nun, was war die Idee von Michael? Was ist seine Ideologie, die da irgendwie im Konflikt ist? Also Satans Idee war ich, hinauf. Ich war Selbsterhöhung. Was war Jesu oder was ist die Idee Gottes? Denn ihr sollt so gesinnt sein, Achtung, denken, ja, Gesinnung, wie es Christus Jesus auch war, der als seine Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er suchte nicht die Selbsterhöhung, er, der Schöpfer des Universums, ließ sich von dem eigenen Geschöpf in einem Bauch von der Fruchtblase, nicht wahr, ernähren. Er selbst wurde Mensch und den Menschen gleich, erniedrigte sich, lebt auf dieser Erde. Und die Bibel sagt, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Während Satans Idee war, ich, war Jesu Idee, hinab. Er dachte nicht an sich selbst, er dachte an andere. Aus Liebe zu anderen, Achtung, die Liebe denkt nicht an das ihre. Aus Liebe zu anderen verzichtete er sogar auf eigene Rechte. Liebe Freunde, es gibt in diesem Universum genau zwei Prinzipien. Das eine sagt, ich werde mir die Rechte nehmen, von denen ich der Meinung bin, dass ich sie habe. Und dazu gehe ich notwendigerweise, möglicherweise, vielleicht sogar über Leichen. Ich erhöhe mich. Das andere Prinzip sagt, zugunsten von anderen bin ich bereit, sogar auf Rechte, die ich tatsächlich habe, zu verzichten, damit es anderen auch gut geht. Und diese beiden Prinzipien können nicht harmonisiert werden. Sie sind der totale Gegensatz und sie prallen mit voller Wucht aufeinander. Das war der Krieg. Und jetzt realisieren wir vielleicht, dass dieser Krieg nicht nur eine theologische, abstrakte Idee im Himmel ist, sondern dieser Krieg findet statt jeden Tag in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, ja, in unserem Herzen. Da gibt es dieses Prinzip, ich will jetzt. Und dann gibt es auch, das kennen wir alle, diese Idee, wenn ich für andere da bin, wenn ich mich nicht um mich selbst drehe, wenn ich ein Opfer bringe für andere, dann geht es mir eigentlich selbst viel besser. In welcher Gesellschaft möchten Sie leben? In einer Gesellschaft, in der jeder an den anderen denkt und für den anderen da ist? Oder in einer Gesellschaft, in der jeder nur sich um sich selbst kümmert? Die Sache ist ganz offensichtlich. Nur diese Gesellschaft wäre überhaupt in der Lage, auf Ewigkeit stabil zu sein. Und genau das ist der Grund, warum Gott genau diese Gesellschaftsform für das ganze Universum sich vorstellt. Nun, aber warum war der Satan so? Wie kam der auf diese Idee? Hat Gott ihn einfach so geschaffen, weil er einen Feind haben wollte, mit dem er kämpfen kann? Nun, schauen wir ein bisschen weiter. Hesekiel 28 zeigt uns, eine interessante Geschichte. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und spricht zu ihm, so spricht Gott, der Herr. Vielleicht muss ich kurz erklären, hinter diesem König von Tyrus verbirgt sich nicht der tatsächliche Herrscher von Tyrus der damaligen Zeit. Das wird gleich sehr deutlich, weil dieser König von Tyrus wird ein Engel genannt. Es gibt ein interessantes Phänomen beim Satan. Er wird in der gesamten Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung 22, niemals beschrieben, wie er wirklich aussieht. Wann immer wir ihn überhaupt fassen können, dann ist es immer, weil er sich hinter jemandem versteckt. Er versteckt sich hinter der Schlange, hinter dem Drachen, hinter irgendwelchen Personen. Er ist immer quasi nur der Mann hinter der Maske. Ziemlich absurd für jemanden, der sich selbst erhöhen möchte, oder? Da sieht man, wie absurd seine ganze Idee ist. Er möchte sich selbst erhöhen und kann sein Werk nur dadurch vollbringen, dass er sich ständig hinter anderen versteckt. Nun, hier spricht Gott über den Fall des Luzifers, wie wir gleich sehen werden. Und interessant und was mich immer wieder als Musiker bewegt ist, Menschensohn, stimme ein Klagelied an. Wenn Gott über den Fall Luzifers im Himmel spricht, gibt er nicht einen PowerPoint-Vortrag wie ich und gibt ja die Fakten, zack, 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 nicht wahr? Wenn Gott über den Fall Luzifers im Himmel spricht, singt er ein Lied. Hast du mal darüber nachgedacht, dass Gott Lieder singen könnte? Übrigens, wie klingt ein Klagelied? Wie muss man sich das vorstellen? Achtung Kamera, ich bin jetzt weg. Wie klingt ein Klagelied? Klingt das vielleicht so? Klingt das so? Eher nicht, oder? Klingt das vielleicht so? Irgendwie sowas Trauriges, oder? Emotionales, irgendwas, was einen vielleicht so mitnimmt. Ich stelle mir vor, dass Gott irgendwie sowas dort im Himmel singt, wenn er über den Fall des Luzifers nachdenkt. Warum? Achtung, festhalten. Er liebt ihn. Er liebt ihn noch immer. Denn Gott ist die Liebe. So singt er dieses Lied. O, du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Im Eden, im Garten Gottes warst du. Und er beschreibt ja all die ganzen Edelsteine, haben wir keine Zeit, die alle zu lesen. Und am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Gott hatte ihn geschaffen, vollkommen, perfekt, weise, ohne Makel. Das Siegel der Vollendung. Ein Siegel tut man auf etwas drauf, was nicht mehr verändert werden muss. Es ist fast so, als ob Gott sagen wollte, du warst mein Meisterstück. In dich habe ich alles hineingelegt, was ich an schöpferischer Kreativität so gerade hatte. Aber es geht weiter. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Da haben wir es, ein Engel. Ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Hier ist ein Geheimnis, das wir heute Abend lösen wollen. Was hat es mit diesem schirmenden Cherub auf sich? Dazu möchte ich eine Frage stellen. Wer von uns mag gerne Modelleisenbahnen? Gibt es Leute? Liebhaber? Ah, okay. Jeder Versammlung gibt es ein paar. Nun, wenn Sie eine Modelleisenbahn haben, dann wissen Sie, die Modelleisenbahn ist sehr viel kleiner als die echte Eisenbahn, oder? Ich habe mittlerweile gelernt, da gibt es verschiedene Spuren und so weiter. Ich bin kein Experte, fragen Sie mich nicht. Aber eins ist sicher, im Maßstab soll so eine Modelleisenbahn die Realität abbilden, oder? Da gibt es Bäume, aus welchem Stoff sind die Bäume gemacht? Hier? Modelleisenbahner, aus welchem Werkstoff sind die gemacht? Vielleicht Plast oder so? Keine Ahnung, ja? Und da gibt es dann die Eisenbahn und all das, die Häuser, alles aus Plast und wird das so selbst zusammengebaut. Und das Haus im Modell steht natürlich für ein echtes Haus, oder? Und dieser Baum aus Plaste steht für einen echten Baum aus Baum, nicht wahr? Genau, aus Holz und aus Blättern und so weiter. Warum erzähle ich das? Weil Gott liebt Modelle. Die ganze Bibel ist eigentlich eine Ansammlung von Modellen, von Gleichnissen, von Veranschaulichung. Und eines der tollsten Modelle ist das, was wir noch an einem späteren Abend kennenlernen werden, das sogenannte Heiligtum. Ich werde heute nicht viel darüber erzählen, können sich auf einen späteren Abend darauf freuen. Aber dieses Heiligtum war wie eine Modelleisenbahn, keine Eisenbahn, aber wie ein Modell des Himmels, das den Israeliten im Alten Testament erklären sollte, wie Gott ist, wie er arbeitet und wie es im Himmel ist. Und im Zentrum, und deswegen sage ich das heute Abend, im Zentrum dieses Modells, dieses Heiligtums, war die sogenannte Bundeslade, der Thron Gottes, als eine modellhafte Repräsentation des tatsächlichen Thrones Gottes. Und an dieser Bundeslade waren zwei Engel aus Gold, zwei goldene Cherubim, die so schützend ihre Flügel über diesen Thron Gottes, an diesem Thron Gottes hielten. Nun, der Engel aus Gold im Modell steht für einen Engel aus Engel, nicht wahr? Ja. Im Himmel ist ein Heiligtum. Da muss es also echte Engel im Himmel geben, die direkt am Thron Gottes dienen. Was also Hesekiel uns sagen möchte, ist, dass Luzifer nicht Engel Nummer 24.356 war und man sagen könnte, ja Gott, warum hast du ihn nicht ein bisschen befördert? Er hatte die höchste und größte Position, die es überhaupt gab. Er stand direkt am Thron Gottes. Das Besondere am Thron Gottes ist, dass in dieser Bundeslade, in dem Modell, war etwas innen drinne, symbolisch für das Fundament der Regierung Gottes, und das war sein Gesetz. Denn Gott ist die Liebe und er ist es immer. Darauf kann man sich verlassen. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Und als das Besondere ist, bei diesen Engeln war, sie waren so angeordnet, diese goldenen Engel im Heiligtum, dass sie ihre Körper waren zueinander gewandt, aber die Angesichter gingen nach unten, so als ob sie quasi in diese Bundeslade hineinschauen würden, als ob ihr Blick direkt auf das Gesetz Gottes gerichtet wäre. Mit anderen Worten, er kannte das Gesetz Gottes. Und jetzt kommt's. Und fing an, den DNA-Code des Himmels falsch abzulesen. Fing an, eigenständig, ich, unabhängig zu werden, nach Unsterblichkeit ohne Gott zu trachten, genauso wie eine Krebszelle. Er war die erste Krebszelle des Universums. Da haben wir den Text mit den Cherubim. Irgendwann, irgendwie wird er angefangen haben mit der Idee, vielleicht ist Gott nicht immer die Liebe. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Jetzt wird es richtig bitter. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Denn wenn es einen Grund für diese Idee gäbe, wäre nicht die Idee das Problem, sondern der Grund für die Idee. Diese Idee kam einfach so, er hätte sie nie denken müssen. Denn alles, was Gott für ihn getan hatte, war immer nur das Beste. Das Problem ist nur, selbst als der höchste, intelligenteste, wichtigste Engel kann man das Gott nur glauben. Denn Gott hatte vor einem existiert und nur Gott kennt die Zukunft. Obwohl ich also als Engel dort im Himmel umgeben bin von allem Glück des Universums, muss ich glauben, dass Gott schon immer so war, und ich muss glauben, dass Gott es auch immer so sein wird. Und wenn ich mich entscheide, das nicht zu glauben, dass Gott vielleicht nicht so gut ist, wie er sagt, dann ist es automatisch, dass ich anfange zu sagen, dann muss ich für das Beste in meinem Leben sorgen. Und so, durch das falsche Ablesen des Gesetzes Gottes, entstand diese Krebszelle, die wir Sünde nennen. Es heißt hier, du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Die Bibel sagt, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Es ist die Trennung von diesem Gesetz der Freiheit, von diesem Gesetz der Liebe, von dem Gesetz Gottes. Und wenn dieses Gesetz mit Füßen getreten wird, wenn man sich davon entfernt, entfernt man sich von der einzigen Grundlage, mit der Frieden und Harmonie in diesem Universum möglich ist. Denn dann trennt man sich von Gott. Und Gott ist der Einzige, so sagt uns die Bibel, der Leben geben kann. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist dann so, wie wenn man einen Stecker zieht aus einem elektrischen Gerät. Das Gerät aus, oder? Nun, eigentlich ist dieses Bild nicht ganz vollkommen. Wir Menschen und auch Engel sind eigentlich mehr wie dieser Laptop hier. Ich habe hier ein Kabel. Was wird passieren, wenn ich diesen Stecker ziehe? Wird die Präsentation ausgehen? Nein. Oh, dann brauche ich das Kabel ja gar nicht, oder? Dann kann ich das Kabel ja wegschmeißen, oder? Soll ich es wegschmeißen? Nein, ich brauche es schon, nur ich habe noch ein bisschen Akku und ich kann noch ein bisschen vor mich hinleben, aber wenn ich nicht damit verbunden bin, wird das hier demnächst sterben, oder? Genauso ist es auch mit uns Menschen. Wir entfernen uns von Gott und denken, wir sind ganz toll und nichts passiert uns. Genauso ging es dem Luzifer. Aber nur wenn wir dauerhaft mit Gott verbunden sind, können wir auch dauerhaft leben. Denn der Lohn der Sünde ist dann natürlicherweise der Tod. Aber wir haben ja gelernt, die Krebszelle, die ist nicht nur für sich selbst und macht so ihr eigenes Ding, sondern die Krebszelle verbreitet sich in andere Körpergewebe. Die Krebszelle bildet Metastasen. Das ist das Wesen des Krebses und das ist das Wesen der Sünde. In Hesekiel geht es weiter, denn durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden. Der Luzifer hat Handel getrieben. Womit? Er hätte keine Würstchen dort im Himmel verkauft, oder? Was war der Handel, den er getrieben hat? Ich denke, Sie kennen auch den Begriff, das kaufe ich dir nicht ab. Was sagt man, wann sagt man diesen Begriff, das kaufe ich dir nicht ab? Wenn etwas total unvorstellbar ist, oder? Also nehmen wir mal an, meine Geografie ist ganz schlecht, gibt es einen großen Fluss, der durch Bern fließt? Die Aare? Oh, die große Aare. Oh je, das war ein Livestream auch noch, Hilfe. Naja, also stellen wir uns vor, ich würde Ihnen heute Abend erzählen, in der Aare ist ein Wal gestrandet. Da würden Sie sagen, das kaufe ich dir nicht ab. Wenn ich Ihnen aber sage, die Aare hat sich in den letzten 3 Jahren um 2% verschmutzt, da würden Sie sagen, keine Ahnung, stimmt, aber das klingt plausibel. Der Luzifer hat keine extremen Sachen behauptet, er hat Dinge behauptet, die ihm sündlose Engel abgekauft haben, die das geglaubt haben. Und da gibt uns die Offenbarung noch einen interessanten Hinweis. Sie spricht von dem Drachen und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich. Die Sterne sind ein Symbol für die Engel. Jeder dritte Engel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jeder dritte Engel, und es gibt Milliarden von denen, fällt dem Luzifer zum Opfer wegen dem Schwanz. Ich habe mich mal gefragt, der Schwanz? Warum holt dieser Drache im Bild nicht die Sterne mit seinen Krallen oder mit seinen Klauen? Warum mit dem Schwanz? Die Antwort kommt aus Jesaja 9, Vers 14. Der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Der Schwanz ist ein Symbol für einen Lügenpropheten. Nun, die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Lügenpropheten und einem gewöhnlichen Lügner? Also was macht ein gewöhnlicher Lügner anders als ein Lügenprophet? Ja, der Lügner, der erzählt einfach irgendein ein Schmarrn, ja, und das stimmt dann nicht. Der Lügenprophet sagt, so spricht der Herr. Gott hat mir gezeigt, Doppelpunkt, und dann erzählt er den Schmarrn. Ein Lügenprophet behauptet, für Gott zu sein, wenn er in Wirklichkeit gegen Gott ist. Wie war das mit der Krebszelle? Die Krebszelle verkleidet sich als weißes Blutkörperchen, um zu helfen, nicht wahr, positiven Einfluss auszuüben. Und genau das macht der Luzifer, der Satan, seit seiner ersten Rebellion. Er wird wohl nicht im Himmel gesagt haben, hey, Jungs, wer von euch möchte gern ein Dämon werden? Wer von euch möchte sein ewiges Leben verlieren und die Menschen zu allen möglichen Schandtaten anführen? Wer möchte auf der Seite des Fürsten des Finsternis stehen und wer möchte gegen seinen Schöpfergott rebellieren? Ja? Natürlich nicht. Vielleicht hat er vielmehr den Eindruck erweckt, als dass er für Gott spricht und den Engeln immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass sie das Gesetz Gottes einhalten müssen, denn Gott ist sehr gerecht und er wird notwendigerweise sie auch strafen, weil es auch wichtig ist, nicht wahr? Bis irgendwann die Engel dann gesagt haben, Gesetz, wieso eigentlich? Und dann hat er vielleicht diese Idee aufgegriffen und gesagt, ja, also ich werde es mal Gott vortragen, dass du damit nicht einverstanden bist, nicht wahr? Und hat so den Charakter Gottes, obwohl er scheinbar für Gott gesprochen hat, falsch dargestellt. Der Prophet, der Lügen lehrt. Das bringt uns zu einer letzten Frage. Warum wurde der Satan dann nicht gleich vernichtet? Hätte Gott nicht einfach, als das alles anfing, den Satan irgendwo in die Ecke des Universums stellen können und mit einer himmlischen Kalaschnikow ihn in Staub verwandeln können? Nun stellen wir uns mal für einen Moment vor, dass das passiert wäre. Stellen wir uns mal, übrigens, ganz nebenbei gesagt, warum haben wohl die meisten Engel ihm, oder nicht, stimmt nicht, warum haben wohl ein Drittel der Engel ihm geglaubt? Dieser Luzifer stand am Thron Gottes. Wenn er vom Gesetz Gottes sprach, dann hatte er Expertenstatus. Er war der studierte Gesetzesexperte. Noch heute glauben zu viele Menschen einfach dem, was anderen ihnen erzählen, einfach nur, weil die klüger erscheinen, studierter erscheinen und prüfen die Aussagen nicht selbst. Was ich gestern Abend gesagt habe, möchte ich heute wiederholen. Machen Sie nicht den Fehler. Glauben Sie nicht blind irgendjemandem, sondern prüfen Sie selbst. So wie 2/3 der Engel, die direkt zu Gott gegangen sind und gefragt haben, was da los ist. Und was wäre passiert? Hätte man den Satan umgebracht? Was wäre passiert? Kann ich sagen, was passiert wäre? Die restlichen Engel hätten gesagt, wir lieben dich, Gott. Von ganzem Herzen. Psst, sag nichts. Und wir wollen dir immer dienen. Weil wir sehen, wie gut du bist, nicht wahr? Liebe, die Pflanze der Liebe wächst nur auf dem Boden der Freiheit. Genau diese Frage, warum wurde der Satan nicht gleich vernichtet, die kommt doch in dem Gleichnis, das wir am Anfang angeschaut haben, vor. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und das zusammenlesen, aber das Unkraut einfach ausreißen, das ist weg. Nun, das Gleichnis ist ganz interessant. Er sprach nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Dort in Palästina gibt es ein bestimmtes Unkraut, das heißt Lolch oder Afterweizen. Das sieht fast aus wie der originale Weizen. Den Unterschied erkennt man erst so gegen Ende, wenn die Ernte reif ist. Und man könnte im Übereifer das Böse ausreißen, so wollen auch das Gute mit ausreißen. Beide Ideen müssen sich in Fülle zeigen und niemand leidet mehr darunter als Gott selbst. Aber weil er die Liebe ist und weil er niemanden zu seinem Glück zwingen will, lässt er jeden im Universum sich frei entscheiden, bis das Ganze sich vollständig offenbart. Dann heißt es, lass beides miteinander wachsen, bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Gott lässt diese Sache nicht ewig laufen. Die biblische Prophetie, und wir werden mehr davon noch gegen Ende der Vortragsreihe hören, die biblische Prophetie spricht von einem Zeitpunkt, wo alles wieder in das originale Weiß ohne Schwarz gebracht wird. Es kommt der Zeitpunkt, wo jeder erkennen wird, worum es wirklich geht. Denn das Problem an der Sünde ist nicht, dass es ist nämlich keine Person, sondern eine Idee. Und eine Idee kann man nicht einfach auslöschen, nicht einmal durch eine himmlische Kalaschnikow. Man konnte den Hitler mit Bomben ausrotten, den Nationalsozialismus hat man nicht ausgerottet. Die Idee lebt weiter. Und Gott weiß, eine Idee wie die Sünde kann man nur ausrotten, nicht mit Gewalt, sondern selbst nur dann, wenn alle, die diese Idee jemals gehabt haben, zustimmen, dass die Ausrottung der Sünde gerecht ist. Und das braucht ziemlich Zeit. Und Gott hat sich diese Zeit genommen. Er wartet auf den Tag und er kommt, wo alle Sünder und alle, die in der Sünde festgehalten und der Urheber der Sünde ihrer eigenen Zerstörung freiwillig zustimmen werden, als gerecht bezeichnen werden. Darauf wartet Gott. Und dann wird dieses Problem gelöst sein. Aber Gott hat nicht einfach nur passiv gewartet, sondern er ist von dem ersten Moment an aktiv geworden, um der Welt zu zeigen, wie er wirklich ist. Er ist in diesen Kampf hineingetreten, er hat sich an die vorderste Front gestellt, er hat sich quasi in diesen Schützengraben dieser Auseinandersetzung begeben, als er Mensch wurde, um dem Satan zu begegnen. Da heißt es nämlich, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Gott hat nicht einfach gesagt, naja, macht, was ihr wollt, sondern er hat zwar dem Satan die Gelegenheit gegeben, sich selbst zu präsentieren, aber er selbst kam zu den Menschen, um das Wesen seiner Liebe zu offenbaren, damit jeder eine intelligente Entscheidung fällen kann. Möchte ich dem System Gottes folgen oder dem System des Luzifers, dem System Satans? Gott wusste von dem ersten Moment an, als der Satan im Himmel unzufrieden oder der Luzifer unzufrieden dreinschaute, er wusste, dass er ein Menschenmörder war von Anfang an. Das hätte ihm aber wahrscheinlich im Himmel niemand geglaubt. Und selbst als die ersten Menschen starben und Menschen umkamen wegen der Sünde, konnte Luzifer immer oder Satan immer sagen, das ist nicht wegen mir, das ist wegen dem Gesetz Gottes. Wenn Gott sein Gesetz ändert, wenn er es abschafft, dann müssen die Leute nicht mehr sterben. Bis Jesus kam. Und als Jesus kam, lebte Jesus ein Leben ohne Sünde. Ohne Sünde. Ohne Sünde. Ohne Sünde. Und ich kann mir vorstellen, wie das den Satan so richtig aufgeregt hat, weil zum ersten Mal seine Methode nicht funktioniert hat. Und der Satan ist, glaube ich, nicht besonders ausgewogen und nicht besonders relaxed. Er ist wahrscheinlich, er hat ein ziemliches Temperament vermutlich. Und irgendwann ist er förmlich ausgerastet. Und hat dafür gesorgt, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und da hat er sich selbst demaskiert. Denn hier starb am Kreuz jemand, der niemals gesündigt hatte. Er starb allein wegen Satan und seiner Ideologie. Der war ein Menschenmörder. Und das Universum erkannte am Kreuz zum ersten Mal vollständig, wohin Satans Verführung letztendlich zielen. Aber da gab es noch etwas, was am Kreuz sichtbar wird. Als Jesus am Kreuz hing, wurde er mit allem Möglichen bedrängt, was unangenehm sein kann. Er wurde ausgelacht, er wurde verlassen, er wurde bedrängt, er wurde geschlagen, er wurde bespuckt. Und zu jedem Zeitpunkt hätte er gehen können. Aber Jesus blieb am Kreuz. Und alle Sünden der Welt waren auf ihn gelegt. Alle Sünden, die ein höllischer Satan sich ausdenken konnte, wurden auf ihn geworfen. Die Menschen wollten ihn mit aller Macht irgendwie dazu bringen, mal einmal Gott zu fluchen, oder? Ich glaube, das war das größte Ziel des Satans am Kreuz. Ihn so sehr zu nerven, so sehr zu quälen, so sehr zu misshandeln, dass Jesus irgendwann mal zu der Idee kommt, Gott meint es nicht gut mit mir, ich habe genug davon. Aber egal, welche Sünde auf ihn gelegt wurde, egal mit welcher Qual er konfrontiert wurde, egal wie finster und böse die Menschen ihn behandelten, etwas änderte sich nie und das war seine Liebe. Er war die Liebe, als er bespuckt wurde. Er war die Liebe, als er geschlagen wurde. Er war die Liebe, als sie ihn verspottet haben. Er sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Himmel verstand. Und immer mehr Menschen verstehen, dass hier ein Gott sich offenbart, der egal, was man ihm antut, er erträgt alles, er hofft alles, er glaubt alles. Er ist die Liebe und er ändert sich nicht. Das Kreuz beweist, dass Gottes Liebe ein Gesetz ist. Eine Gesetzmäßigkeit, auf die das ganze Universum fußt, sein Thron fußt. Und all das Leid dieser Welt, wie ein Brennpunkt, hatte sich an diesem Kreuz gezeigt. Gott nicht als der von Ferne schaut und sagt, ja, halte durch, ich komme bald. Nein, Gott, der sich mitten hineinbegibt und all diese Sünde auf sich nimmt und zeigt, wie er wirklich ist, damit Menschen ihm endlich glauben. Denn wenn sie ihm glauben, kann er ihnen helfen. Gott ist wahrlich die Liebe. Heute Abend haben Sie die Wahl. Heute Abend hast du die Wahl, lieber Freund, liebe Freundin. Denn du kannst heute für dich die Entscheidung fällen, möchte ich dem Prinzip Gottes folgen in meinem Leben oder möchte ich dem Prinzip Satans folgen in meinem Leben? Möchte ich durch meine Worte, durch meine Gedanken, durch meine Taten zeigen, dass Gott recht hat? Oder möchte ich in diesem großen Kampf, in diesem Konflikt, der das Universum in Mitleidenschaft gezogen hat, möchte ich auf der Seite des Erzbetrügers stehen? Ich möchte dich einladen, über diese Entscheidung nachzudenken, während wir jetzt ein Musikstück hören. Wir wollen noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir einen tieferen Einblick bekommen haben, wie du bist. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr macht das tatsächlich alles Sinn, dass du endlose Liebe und Güte bist, aber dass du dich nicht aufdrängst, dass du dich nicht aufbläst, denn es heißt, die Liebe bläht sie nicht auf, sie macht sich nicht wichtig, sie denkt nicht an das Ihre. Und wir danken dir, dass wir heute einen besseren Blick bekommen konnten auf dein Wesen und deinen Charakter. Und verstehen konnten, wie dieser Krebs der Sünde entstehen konnte, aber dass du als der große Arzt auch im Universum diesen Krebs heilen wirst. Durch das Kreuz, von dem wir heute Abend noch am Ende gesprochen haben und morgen noch viel mehr erfahren werden. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns bewahrst und dass wir in unserem Leben durch unsere Entscheidung, aber vor allem durch deinen guten Geist zeigen, dass wir dich lieben
und aus Freiheit dir nachfolgen, aus freier Entscheidung der Welt zeigen, dass du es würdig bist, geliebt zu werden und dass du am Ende siegen wirst. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.